Preisherr Geschwister, ich bin Gott so dankbar heute Morgen für das Lied, dass auch meine Sünden sind hinweggerollt. Schwester, ich glaube nicht, dass wir Gott genug für die Erlösung danken. Irgendwie in den Liedern heute Morgen wurde es mir so neu, das Wunder der Erlösung. Und ich schätze sehr den Sonntag, ich schätze sehr das Studium von Bruder Anselm, den Geist, der dahinter ist. Lass uns aufschlagen in Jesaja Kapitel 1. Ich bitte sehr für eure Gebete heute Morgen, dass der Herr würde uns segnen. Es ist mein Verlangen, ein Segen zu sein. Ich möchte auf keinen Fall Fleisch sein. Ich möchte den Herrn heute Morgen verherrlichen und möchte nur zum Anfang sagen, dass diese Botschaft ist entstanden durch eine Botschaft, die ich mir angehört habe von Bruder Benjamin Tofstiger. Wunderbare Botschaft, die ein Elmer gepredigt hat und auch, was Bruder Ray kürzlich gepredigt hat. So bitte bete für uns. Lass uns lesen, Jesaja Kapitel 1 und in Vers 5. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Schwester, heute Morgen möchte ich euch sagen, das ist der Zustand von einem Sünder heute Morgen. Und wenn wir sagen, wir sind von der Sünde erlöst, wir sind von diesem Zustand gerettet, Schwester, jeder einzelne von uns heute Morgen war in einem Zustand, wo von der Fußsohle bis zum Scheitel voll mit Wunden war, voll mit klaffenden Wunden. Habt ihr schon jemanden mal gesehen, der mal Wunden an seinem Körper hatte? Ich habe mal einige Heile gesehen, hier eine Stelle, da eine Stelle. Aber voll, Geschwister, ich habe noch niemanden gesehen, wo nur der ganze Leib eine offene Wunde war. Das nicht mal verbunden werden konnte.
Ja. Amen.
Und das ist der Zustand von einem Sünder, wenn die Sünde so zugerichtet hat, dass sie einfach nur noch eine offene Wunde sind. Ja. Und keiner von uns kann sich gut fühlen. Jeder Einzelne war in so einem Zustand drinne.
Amen.
Aber ich möchte den letzten Vers von Vers 5 nehmen. Es sagt, das ganze Haupt ist krank.
Ja.
Und ich möchte sagen, noch schlimmer, Brioton, als ein wunden Körper ist ein kranker Kopf.
Ja, das stimmt.
Wie wir sagen, jemand ist krank im Kopf. Und ich möchte sagen, heute hören wir viel über Psychologie und mentale Krankheiten. Und ich möchte sagen, nicht alle mentale Krankheit ist einfach mental. Sehr oft, viele Leute, die krank im Kopf sind, sind krank im Kopf wegen Sünde. Sind krank im Kopf, weil sie gegen Gott gehen. Viele von diesen psychischen Leuten, die am psychischen Wrack sind, sind am psychischen Wrack, weil sie krank im Kopf geistlich waren. Und die Schlimmste, schlimmer als einen wunden Körper zu haben, ist einen kranken Kopf zu haben. Und Geschwister, ich möchte ein Ding sagen, wir gehen um uns herum und wir sehen so viele Leute, geistig gesehen, auch wenn sie nicht zum Psychiater gehen, auch wenn sie gesund aussehen, auch wenn sie Professoren von Mathematik, Doktoren sind, Schlaumeier sind, sie sind krank im Kopf. Jeder Sünder heute Morgen ist krank im Kopf. Psychisch ein Wrack. Komplett.
Amen. Das stimmt.
Und ich möchte euch sagen, warum sie kranken Kopf sind. Psychisch kaputt.
Ja.
Amen. Weil sie in Sünde sind.
Ja. Amen. Amen.
So ist es.
Lass uns aufschlagen. Offenbarung Kapitel 17. Wir werden ein paar Schriftstellen ein bisschen mehr lesen heute Morgen. Offenbarung Kapitel 17. Hier können wir lesen, wieso sind die Menschen krank, geistlich gesehen im Kopf? Warum ist ihr Gehirn, ihre geistliche Mentalität völlig kaputt heute Morgen? Offenbarung Kapitel 17. Es redet von der Hure Babylon. Und in Vers 2 sagt es, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnt, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Ich sage euch, der Zustand von krank im Kopf ist geistlich besoffen. Und Leute sind besoffen mit dem Wein von Babylon.
Stimmt, Bruder.
Voll. Ich sage euch, Bruder, wieso kommen Leute nicht mehr zur Gebetsbank? Wieso kommen nicht mehr Leute rein und bekehren sich? Ja. Weil sie geistlich besoffen sind. Weil die Botschaft, die wir predigen, nicht mal den Kopf erreicht. Ja, die sind so voll mit dem Trank, mit dem Babelstrank, dass normale geistliche Prinzipien, nicht mal das geistliche ABC, ihre Gesinnung erreicht, weil sie so krank sind.
Das stimmt.
Hast du mal probiert, mit einem besoffenen Menschen zu reden? Wir waren mal in Kanada, haben einen Missionsabend, eine Versammlung gemacht. Dann kam ein besoffener Mann zur Versammlung. Und er hat geweint. Und er hat das und jenes. Aber alles, was du sagst, wir haben mit ihm probiert zu reden, probiert ihm sagen, Jesus liebt dich, er will dir helfen. Aber alles, was du sagst in diesem Zustand, komplett nutzlos. Das hat nicht reingedrungen. In seine Gehirnzellen war das nicht reingegangen. Weil er so trunken war mit Babels Wein. Offenbarung Kapitel 18, Vers 23. Wieso sind sie so betrunken? Und das Licht der Leuchter wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren die Große der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Durch alle Zauberei. Und wenn wir lesen das griechische Wort Zauberei, es ist nicht Zauberei wie Magie, sondern es kommt vom griechischen Wort Pharmakia, was im Englischen ist Pharmacy, Big Pharma. Und da haben wir das Wort, was zu tun hat mit Drogen, mit all diesen psychischen Impfungen, mit all diesen, ob es Straßendrogen sind, ob es Krankenhausdrogen sind, all das zu tun. Es hat zu tun mit dieser Pharmakia. Und hier sehen wir, sie werden betrunken und dadurch geistlich krank, weil sie an erster Stelle von dieser Pharmakia verführt worden sind. Und ich sage euch, wie sie verführt wurden, indem sie ihnen geben, was eigentlich das Wein der Hure Babylon ist, und sagen, das ist das Blut Christi. Und Leute nehmen und trinken es, und es ist der Wein der Hure Babylon, weil es einen geistlichen Namen hatte. Und deshalb, Geschwister, ich sage nicht von 1, 2 oder 3, aber fast die komplette Menschheit heute wurde verführt durch die Pharmakia. Ich bin kürzlich über das Buch gekommen, Wir Kinder vom Berliner Zoo. Entschuldigung, Berliner, vom Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Es ist eine wahre Begebenheit von einem Mädchen namens Christiane F. Das war in den 70er Jahren in West-Berlin. Und es hat gelesen, wie eine Gruppe von Jugendlichen, es hat das normale Leben in Berlin beschrieben. Wie Kinder, zum Beispiel von der Christiane, ihre Eltern waren geschieden, ihre Freundin, ihr Vater hat sie verlassen, von ihrer Freundin die Eltern. Und noch, der eine hatte keine Eltern gehabt, wuchs in traurigen Umständen auf. Und sie waren 14, 13, 12, 15, 16. Und wie die Kinder fingen an, auf der Straße sich rumzutreiben. Und dann fingen sie an, leichte Drogen zu nehmen. Weil jemand zu ihnen gesagt hat, weißt du was, du wirst dich so gut fühlen. dein Alltag ist so schlecht. Wenn du das einmal nimmst, dann wird es dir besser gehen. Und so fingen sie an, Drogen zu schießen. Und dann kam es zu Heroin. Schlimmer. Und dann nahmen sie als 14-Jährige die schlimmste Drogen. Dass sogar das jüngste Drogenopfer war ihre Freundin. Sie war mit 14 Jahren an Überdosis gestorben. Und dann haben sie sich beschlossen, wir hören mit Drogen auf. Wir werden nur noch einen letzten Abend, noch einmal was Gutes machen. Haben sich im Kreis gesetzt, alle noch einmal gespritzt. Und am Morgen war ihr Freund tot. Konnte die Drogen mit 15 Jahren nicht mehr verkraften. Und ich möchte sagen, ein schlimmerer Zustand als irdisch Drogen schießen, diese wunderbare Kinder in dem Alter, ist, wenn man geistlich Drogen verschießt. Und ich möchte sagen, irdische Drogen kommen, weil es zuerst geistliche Drogen gab. Geistliche Drogen mit Jesus, mit irgendeiner christlichen Heil, wo man Leute einschießt und dann fangen sie an, krank im Kopf zu sein, besoffen, krank. Da ist nichts mehr, was geistig funktioniert.
Ja.
Ich fange an, Drogen zu schießen. Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Wir lesen im Vers 7. Ich habe vor kurzem Sonntagsschule drüber gemacht. Und als das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah, siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf sah, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach. Und ihm wurde Vollmacht gegeben, mit dem vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pestilenz. Entschuldigung, mit Pest und durch wilde Tiere der Erde. Ich weiß, ich habe vor kurzem gesagt, dass das fahl ist, eine Mischung von Grau und Weiß. Und die Bürde dahinter ist richtig und alles. Aber fahl in diesem Begriff hier ist die Farbe Grün einer Leiche. Und wenn es sagt, dass dieses grüne, tote, leichende Pferd mit Pest umbringt. Es ist Pest von einer Pandemie, von einer Krankheit. Und wenn wir heute uns umschauen, es gibt nicht eine Pandemie von Corona, aber es gibt eine Pandemie von geistlichen Drogen, die überall verbreitet sind. Und hier redet es ganz spezifisch von dem protestantischen Tier. Und ich möchte sagen, die schlimmste Drogen aller Drogen, geistlich gesehen, ist die protestantische privatisierte Religion, wo Leute eine Form von Gott in sich hineinschießen, ohne eine Verbindung mit Gott zu haben. Und Leute, heute sind so krank im Kopf, weil sie eine Gesinnung haben. Wenn ich in mein Kämmerlein gehe, die Tür hinter mir zumache, ich kann geistlich sein, ich kann beten, ich kann all diese machen und ich brauche Bruder Anselm nicht, ich brauche die anderen Brüder nicht. Warum? Weil sie krank im Kopf sind.
Amen.
Weil sie so viele Drogen reingenommen haben. Und wenn sie zu Jesus beten, beten sie nicht zum allmächtigen Jesus, sondern zum Jesus, einem Drogenboss, der immer wieder ihnen Drogen verbreitet, wo sie immer kalt macht, kühl macht, wo das Feuer in sie und sie nicht aufheizen kann.
So ist es,
Bruder. Bro Ray hat von einem Bildnis geredet. Und ich möchte sagen, jeder hat ein gewisses Bildnis von Geistlichkeit. Paulus schreibt zu den Römern und ihr sagt, ihr habt das Bildnis Gottes vertauscht mit etwas Irdischem. Mit etwas, was nichts einbringt. Und ich möchte heute Morgen dich fragen, was ist dein Bild von Geistlichkeit? Was ist dein Bild von Erlösung?
Amen.
Was ist dein Bild, wenn du an Jesus denkst? 2. Korinther Kapitel 4. Ich hasse diese geistliche Drogenhändler.
Ja, Amen. Amen.
Und ich möchte so sagen, es gibt Leute da in Babylon, die es wirklich aufrichtig meinen, die aufrichtige Seelen sind. Und Bruder, wenn sie zur Versammlung kommen, und dann gehen sie zum Prediger, Prediger, Bruder, es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich habe ein schlechtes Leben. Anstelle, dass der Prediger zu ihnen hingeht und sagt, Bruder, ich werde mit dir beten, tu Buße und bekehr dich. Er sagt, ich bin auch nur ein Sünder, ich sündige auch nicht. Und in dem Moment nimmt er ihn und nimmt und spritzt ihm die geistige Drogen des protestantischen Denkweise hinein. Und er wird, wie Jesus sagt, ein doppeltes Kind der Hölle.
Amen.
Ja, Bruder.
Amen.
So ist es.
Geistliche Impfungen gegen Gottes Wirken. Und dann fragen wir uns, wieso, wenn wir solche gute Botschaften predigen, bekehren sich nicht mehr Leute. Und ich sage euch, weil sie im Rausch von dieser Droge sind.
2.
Korinther Kapitel 4, Vers 4 sagt, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Geschwister, irdische Drogen, was machen sie? Du schießt sie rein und die verbreiten sich in deinem Körper, deine Neuronen, alles und dann gehen sie in deinen Kopf und deine Sinne sind ganz verblendet und du siehst alles nur noch in irgendeinem Licht. Alles ist wunderbar, alles ist so einfach so cool und so angenehm und alles ist so herrlich in der siebten Wolke. Das ist, was geistlich irdisch passiert, wenn du Drogen nimmst. Und geistlich gesehen, laut diesem Vers, ist dasselbe. Der Gott dieser Weltzeit durch die Pharmakia, durch die Zauberei, nimmt und schießt Drogen rein und die Sinne sind verblendet. Und wenn wir weiter im Vers lesen, sagt es, die Sinne verblendet hat, so das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Welcher Gottes Ebenbild ist. Das ist so schlimm, dass wenn du so gut wie du kannst, Gottes Herrlichkeit durch eine Botschaft, durch ein Wort, was auch immer es ist, es nicht mehr durchdringen kann.
Genau.
Wieso bekehren sich nicht mehr Leute? Weil sie so in einem Drogenrausch sind. Dass Gott nicht mehr durchdringen kann.
Genau.
Und während die Sinne verblendet sind, ist in ihrem Verstand ein Bild, auf was wahres Christentum ist.
Ja.
Und ich sage euch, wir können zu manchen Leuten nicht mal Buße predigen, weil an erster Stelle, sie brauchen ein wahres Bild von Jesus. Sie haben ein protestantisches Bild, dass wenn ich gehe in mein Kämmerlein und bete, dann bin ich wirklich geistlich, unabhängig von den Menschen um mich herum. Ich sage mal so, wahre Geistlichkeit war noch nie privat. Wahres Gottdienst war noch nie privat. Und diese Idee, dass ich einen privaten Heiland habe, eine private Religion, wo ich einfach mein eigenes Ding machen kann, nur ich und Jesus, ist ein falsches Bild, das durch eine Droge eingeschossen wurde. Das Gehirn kaputt gemacht hat. Und ich möchte sagen, genau wie irdische Drogen abhängig machen, machen geistliche Drogen auch. Und deshalb fahren Leute immer und immer wieder zu Kirchen, die voll sind mit Drogenabhängigen. Und der hinter der Kante steht, ist der Drogenhändler, der jeden Sonntag die Leute immer einschießt und sie geistig in so einem Rausch hat, dass Gott nicht zu ihnen reden kann. Was ist dein Bild von der Gemeinde heute Morgen? Schwester, ich fürchte, dass deine Gefahr ist, dass manche von uns noch zu sehr beeinflusst sind von der protestantischen Droge.
Stimmt.
Ich möchte sagen, Die schlimmste Form von Unterdrückung ist, wenn man seinen Unterdrücker liebt. Mhm. Es ist ein Ding,
so ist es,
wie die Brüder in der Sowjetunion im Gefängnis waren. Und sie wurden unterdrückt wegen ihres Glaubens. Aber sie haben etwas in ihrer Seele gehabt. Sie haben gesagt, wir haben etwas Besseres. Wir sind gegen diesem System. Aber wie schlimm, wenn du Sonntag für Sonntag zurückgehst. Ich brauche mehr. Ja. Der dich unterdrückt, im Rausch hält, der dich ausnutzt, immer und immer wieder zurück.
Ja.
Das ist der Zustand von einem Sünder.
Ja. Amen. Das stimmt.
Deshalb können Menschen das Evangelium nicht verstehen.
Das stimmt. Das stimmt.
Lass uns gehen zur Offenbarung, Kapitel 22. Frag dich heute Morgen, was ist dein Bild von dem Evangelium, von Jesus, von seiner Gemeinde, von seinen Aposteln? Offenbarung Kapitel 22, lass uns lesen, Vers 1. Wenn jemand bitte hat, könnt es bitte lesen.
Er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes.
Bitte stopp. Was für ein wunderbarer Strom von Kristall. Und ich möchte sagen, der Strom kam nicht irgendwie mystisch durch die Luft. Es sagt, der Strom kam von wo? Er kam von dem Thron Gottes. Und wissen wir, wo Gott sein Thron ist und wo das Lamm sitzt? Waren 24 Throne ringsumherum. Du kannst Gott in seinem Thron nicht von seinen Botschaften auseinanderscheiden. Du kannst es einfach nicht. Es ist unmöglich zu sagen, ich möchte von diesem Strom trinken, aber ich mag nicht, von wo er herkommt. Genau dasselbe sagen sie über uns. Wir lieben die Geschwister, aber wir magen nicht, was Bruder Anselm predigt. Wir mögen die Botschaft nicht. Lies bitte weiter.
Und in der Mitte jeder Straße mit Strom. Von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker.
Gott sei Dank. Geschwister, hier sah Johannes, er sah den Strom von dem Thron Gottes kommen und dann daneben den Strom sah er zwei Bäume.
Ja.
Geschwister, genau wie Sünde und diese ganze Pandemie der Sünde von der einen Frucht kam. Geschwister, heute Morgen möchte ich sagen, die Heilung und die einzige Heilung ist von dem Baum des Lebens. Wie sie sagt, der jeden Monat seine Frucht bringt und dessen Blätter und dessen Frucht ist für die Heilung aller Völker. Geschwister, ich habe heute Morgen nicht nur eine traurige Botschaft von der Sünde und von der Unterdrückung, aber ich habe eine Botschaft des Frohlockens, weil jeder, der unterdrückt wurde, jeder, der drogenabhängig wurde, jeder, dessen Haut kaputt war, dessen Gehirn verschrottet war, der mental und psychisch am Ende war, jeder Einzelne, wenn du über diesen Strom kommst, hast du einen Zugang zu dem Baum des Lebens. Und ich möchte sagen, dieser Baum des Lebens hat die Heilung für deinen kranken Kopf. Wie war das, als du noch in Sünde warst? Du konntest nicht klar denken. Du wolltest noch mehr und mehr Sünde, Bruder Alfred. Aber als du einmal durchgebetet hast, konntest du auf einmal klar sehen. Und dann denkst du, wie blöd war ich, dass ich immer wieder hinging zum Drogenhändler.
Ja, Amen.
Wie dumm war ich nur.
Das stimmt, Bruder, so war es.
Amen.
So ist Sünde.
Ich möchte aber ein Ding sagen, Geschwister. Dieser Baum des Lebens ist nicht irgendwo erreichbar.
Ja, das stimmt.
In 1. Mose können wir lesen, wie ein Engel mit einem Schwert war. Und wenn wir lesen von dem Wasser mit dem Kristall, der fließt vom Thron Gottes, können wir sehen, dass der Baum des Lebens in unmittelbarer Nähe vom Thron Gottes ist.
Ja. Das stimmt.
Was bedeutet, der Zugang zum Baum des Lebens ist nur erreichbar, wenn der Engel dich reinlässt.
Ja.
Und ich sage mal so, es ist sehr traurig. Und da möchte ich zurückgehen über einen verblendeten Sinn, ein falsches Bild. Wie ist es jemand, der betrunken ist? Jemand, der high, hoch an Drogen ist, komplett auf der Höhe. Wenn du willst ihm helfen, ich glaube, du hast mir mal gesagt, dann genau dann. Die besten Freunde, die dir helfen, sind die schlimmsten Feinde für ihn. Warum? Warum ist es so, genau die Leute, die am meisten helfen können?
Ja.
Nein, das will ich nicht. Ich habe Angst vor dem Engel. Er hat ein Schwert. Ich habe Angst, zum Baum zu gehen. Weil ihr Sinn verblendet ist.
Das stimmt.
Genau die Menschen, die dir helfen können, sind für dich die größte Gefahr.
Ja. Amen. Das stimmt.
Ich weiß von meinen Eltern, ich habe einen drogenabhängigen Onkel gehabt. Wenn sie mir Geschichten erzählt haben, hat mein Vater mir erzählt, wie er hat ihm immer und immer wieder aus der Patsche geholfen, hat ihm Essen gekauft, Kleidung gekauft. Aber auf derselben Zeit, während er wusste, mein Vater war immer eine letzte Rettung für ihn. Während er besoffen war oder hoch an Drogen war, war er immer wütend auf meinen Vater. Und ich möchte heute sagen, du kannst die Heilung der Erlösung nicht zertrennen mit dem Heiler.
Das stimmt.
Heilung kommt nicht mysteriös durch die Luft. Boom, und ich bin gesund auf einmal. Heilung wird immer dir gegeben von einem Heiler.
Stimmt, Bruder.
Immer von einem Arzt, der die Heilung hat und der dir die Blätter gibt.
Amen.
Und ich denke drüber, wie ist es heutzutage, wenn Leute krank sind? Sie gehen ins Krankenhaus. Sie kennen den Arzt nicht. Die wissen nicht, wie er sein Studium abgeschlossen hat. Die wissen nicht, ob sie nur ein Versuchskaninchen sind. Sie wissen nicht, ob bei der letzten OP der Arzt versagt hat und den Mensch aus Versehen umgebracht hat. Aber sie legen ihr volles Vertrauen in den Arzt hinein. Bitte operiere mich und heile mich. Wieso, wenn es auf einmal zum geistlichen Arzt kommt, will man auf keinen Fall auf den Operationstisch von Bruder Ray sitzen? Auf einmal hat man Panik. Das kann doch nicht sein. Nein, was wird er? Der wird mich ausnutzen. Er wird mich ausbeuten. Aber ich sage euch ein Ding, geistlich gesehen, es ist keine Heilung ohne den Heiler. Wenn du nicht Glauben in den Heiler hast, ist da keine Heilung für dich.
Das stimmt.
Nun, ich weiß nicht, Bruder Jonathan ist noch jung. Er ist unerfahren. Er hat noch keine Kinder. Ich werde mich nicht bei Bruder Jonathan auf dem Operationstisch hinlegen. Ich habe einfach kein Vertrauen. Weißt du, was passieren wird mit dir? Du wirst krank nach Hause gehen. Und du wirst wieder zu deinem Drogenhändler gehen. Und er wird dir dieselben Drogen wieder reinschießen.
Das stimmt.
Warum hast du kein Vertrauen? Weil dein Sinn geblendet ist. Weil du im Drogenrausch bist. Und die Hilfe Gottes ist für dich eine Gefahr. Wieso haben sie zu Jesus gesagt, rette dich selbst. Arzt, heile dich selbst, als er am Kreuz hing. Er hätte es gekonnt. Aber diese Aussage ist nicht gestorben. Leute schauen uns an. Heilt euch doch selbst. Helft doch euch selbst. Kritisieren die Heiler, die Hilfe haben. Ich sagte, wenn du wirklich deinen Zustand als Sünder siehst, wie du verloren bist und dass der Arzt die einzige Rettung hast. Du wirst nicht mehr zu dem Arzt schauen und sagen, warum machst du das, warum jenes, warum das?
Amen. Das stimmt.
Ich möchte euch bitten, heute Morgen, kommt zu dem Arzt.
Amen.
Er hat Hilfe für euch. Amen. Ihr könnt errettet werden von eurem Drogenzustand, von eurer Selbstständigkeit. Leute, die sich immer selbst heilen wollen, immer selbst Hilfe haben. Ihr könnt von diesem Zustand errettet werden. Und ich sag mal, wenn ein Blatt euch heilen kann, wie es hier sagt, der Baum hatte 12 Monate Frucht. Das heißt, zu jeder Jahreszeit, zu jeder Zeit, egal ob du im Sommer, Winter kommst, es ist immer Heilung in Zion da. Wir laufen nie aus Arzneimitteln raus. Wir laufen nie als Heilmittel raus. Wir haben immer die Heilung da. Du musst bloß mit dem Engel, der das Schwert hat, zusammenkommen. Wenn du geistig krank bist heute Morgen, komm nach vorne und lass dich operieren von dem Arzt des Herrn. Gott segne euch.